wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 180. Aufnahmedatum ist der 17. Dezember 2024. Es ist genau 17 Uhr und 21 Minuten. Der Stammtisch ist gut gefüllt mit einer sehr schönen Mischung, muss ich sagen, heute. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir diese Kombination schon mal hatten. Sie ist auf alle Fälle sehr reizvoll. Ich bekomme zwei zustimmende Nicken, dann heißt es, wir hatten diese Kombination wahrscheinlich schon mal, aber innerhalb von 180 Folgen jetzt, in 180 Stammtisch-Episoden, verliert man auch mal den Überblick, in welcher Kombination man hier auch schon gesessen ist. Aber ich freue mich, dass ich nicht alleine bin, sondern wir sind ein Trio, heute mit Gilbert und dem Helmut. Servus.
Servus, grüß euch.
Hallo.
Halbzeitbilanz ziehen wir heute über den EHC Red Bull München und auch ein bisschen über die Penny DEL. Eine Mischung aus Radio Wiesenfeld, Packmas Stammbesetzung und auch Bully Podcast. Ich glaube, das ist eine wunderbare Melange heute.
Einzigartig.
Durchaus.
Wunderbar.
Ja, und einfach wunderschön. Es ist ja ungewöhnlich, dass wir am späten Nachmittag aufnehmen. Deswegen folgt bei mir nochmal schnell die Kaffeetasse.
Ich dachte schon, du machst dir einen Wein auf oder so. Nach dem Intro hätte ich das erwartet.
Vielleicht kommt das noch. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, in welche Stimmung wir uns hineingaloppieren. Wir haben ja in den letzten Stammtisch-Episoden ja auch schon gemerkt, manchmal biegen wir auch emotional plötzlich in eine Richtung ab, die davor nicht absehbar gewesen ist. Deswegen bin ich ja auch so gespannt heute. Wir treffen uns heute hier, ich habe es ja schon angedeutet, es ist DEL-Halbzeit. Geht's euch auch so, dass diese Halbzeit oftmals schneller kommt, als man es eigentlich so im Gefühl hat?
Weiß ich nicht. Irgendwie ist es dann einfach mal so der Punkt erreicht, wo man dann merkt, okay, es ist jetzt über die Hälfte der Saison schon rum, man schaut auf die Tabelle, denkt sich aus ERC-Sicht, Also, ich weiß nicht, so viel zu feiern gibt es jetzt tatsächlich noch nicht nach der ersten Hälfte, aber vielleicht könnt ihr mir da ja das ein bisschen schmackhafter machen, Gilbert.
Ja, ich weiß nicht. Also, es ging schon schnell, aber das ist ja immer so. Man schaut einmal auf den Kalender und dann ist schon Weihnachten. Genauso ist es eigentlich beim Eishockey genauso. Jetzt ist die Hälfte rum. Aber wie der Helmut sagt, also so viel Grund zu feiern, wenn man auf die Tabelle schaut, jetzt zur Halbzeit gibt's noch nicht. Da ist auch einfach zu viel Achterbahn dabei. Aber ich sag mal, die letzten Tage und die letzte Woche oder Wochen, die haben natürlich dann doch wieder ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es vielleicht in die richtige Richtung wieder geht. Wobei wir das ja schon oft gedacht und gesagt haben. Und ja, dann gab's von hinten eins mit dem Spaten drüber. Und wir haben wieder von vorne angefangen.
Wobei, ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht im Zuge dieses Stammtisches heute nicht vielleicht sogar auf ein oder anderes Thematik stoßen, die dann vielleicht sogar ein besseres Gefühl vermitteln. Aber vielleicht steigen wir tatsächlich damit auch gleich ein. Mich würde nämlich interessieren, mit Blick auf den Saisonstart. Wir haben ja auch so ein bisschen, jeder, glaube ich, macht sich so ein Bild, was er von dieser Saison erwartet oder was auf einen zukommt. Inwieweit ist es ein anderes Gefühl jetzt, als es vielleicht vor 3 Monaten erwartet wurde? Oder habt ihr überhaupt was erwartet, rückblickend? Und wie viele Wünsche sind in Erfüllung gegangen oder was ist krachend gescheitert?
Boah, breite Frage. Meinst du jetzt in Bezug auf den Saisonstart, auf den 4 aus 5 Spielen?
Nee, also man überlegt ja so, wo könnte diese Saison hingehen? Und vielleicht hat sich der ein oder andere ja auch schon Gedanken gemacht, naja, wo könnte es denn so im Dezember, Januar, wenn es dann so richtig in Richtung echtes Ligagefühl geht, also wenn dann quasi schon ein bisschen was gespielt ist, in welcher Position würde denn der Eishockey-Club stehen und inwieweit ist das jetzt differiert, das von gewissen Erwartungen oder Hoffnungen?
Ehrlicherweise unterscheidet sich's da tatsächlich so ein bisschen von den Erwartungen, die wir an die Saison hatten, zumindest bei mir. Ihr hattet das ja sicherlich auch schon vor der Saison gemacht, dass ihr so eine Tabelle für euch selbst, ob es jetzt im Podcast war oder für euch persönlich so zusammenstellt. Und bei mir war es zumindest so, ich habe einen EHC auf Platz 6 getippt. Jetzt ist es ja gerade Platz 4. Jetzt könnte man sagen, boah, ist ja super, ist ja viel besser als erwartet. Wenn man dann allerdings sich so die Spiele so vor Augen führt und auch so diese Achterbahnfahrt, die man mittlerweile hatte, täuscht es natürlich dann doch ein bisschen. Und das spiegelt sich vor allem, finde ich, in den Heimspielen wieder, weil wenn man auf die Auswärtsspiele schaut, auf die Auswärtstabelle, da ist man ja gar nicht so schlecht. Bei den Heimspielen, da ist man beispielsweise nur auf Platz 7 und ich glaube, das ist das, was auch den meisten Fans so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Stimmung trübt.
Gilbert, wie geht's dir?
Ja, ich kann mich da beim Helmut nur anschließen. Ich glaube, es ist wirklich so, dass, wenn wir auf die Tabelle schauen, für mich persönlich ist es so, der ERC steht eigentlich genau da, wo er meiner Meinung nach stehen müsste, weil ich genau die drei, die vor uns in der Tabelle stehen, auch als stärker einschätze. Ich hätte jetzt zwar Berlin noch klarer vorne gesehen, und jetzt ist halt Ingolstadt momentan vorn. Bremerhaven brauchen wir nicht drüber sprechen, dass da einfach, da rollt halt der Zug und den hältst du auch nicht mehr auf. Dann Mannheim hinter uns, das ist genau das, was ich mir auch gedacht habe, so man krebst so ein bisschen auf Augenhöhe rum, und danach unter ferner Liefen. Also da ist es dann wurscht, aber wenn ich das, was ich mir gewünscht oder erhofft hätte, vergleiche mit dem, was jetzt auf der Tabelle ist, dann ist das natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil ich schon der Meinung war, dass ein Toni Söderholm mit dem Saisonstart das Ruder rumreißt und da wirklich Vollgas gegeben wird. Und ja, wie wir alle wissen, war das dann nicht der Fall. Dann kam der kurzzeitige Höhenflug mit Max Kaltenhauser, als wir uns gedacht hatten, jetzt geht's richtig gut los. Man ist wieder in die Achterbahn, das ist so das Wort heute, glaube ich, der Folge, reingekommen. Wobei, wie gesagt, ich glaube, man hat sich schon so ein bisschen gefangen. Aber das, ja, ich weiß nicht, das kann natürlich auch wieder sehr, sehr, sehr täuschend sein. Ich weiß nicht, wenn wir nach Weihnachten uns nochmal zusammensetzen und sprechen, dann haben wir wieder dreimal verloren oder so. Also man weiß es halt vorher nicht und das ist eigentlich ein bisschen das Traurige, weil ich mir schon Konstanz gewünscht hätte. Ich muss es nicht, siehe Düsseldorf, Gegner mit 8-0 wegschießen oder sowas. Da reichen mir auch 4 Tore weniger oder so, aber halt einfach konstant gut spielen und was fürs Auge haben. Und wie der Helmut eben sagt, vor allem die Heimspiele. Wir wissen es alle, München ist halt von der Fanbase her kein reisefreudiges Völkchen. Das heißt, vor allem zu Hause brauchst du Show und da musst du gewinnen, da kannst du die Fans vor allem überzeugen. Also wenn du jedes Heimspiel gewinnst, dann ist es im ersten Moment erstmal egal, was auswärts passiert. Ja, durchwachsen. So könnte ich es zusammenfassen jetzt erstmal.
Und vor allem, wenn man sich die Heimspiele mal auch anschaut. Wenn ich es jetzt richtig gezählt habe, haben wir 14 Heimspiele gehabt und davon 7 nur gewonnen. Und man muss da auch zugeben, von den 7 waren auch teilweise schon echte Gurkenspiele dabei, die du gar nicht gewinnen musst. Ja, das ist einfach so der Eindruck, den man hat und den wir auch beim Radio haben. Das ist einfach, wie Gilbert gesagt hat, es ist nicht konstant. Ja gut, wobei, es ist die Inkonstante ist konstant. Und ja, das muss auf jeden Fall im zweiten Halbjahr besser werden. Also vor allem die Heimspiele müssen anders bestritten werden. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, da kann ich ja auch mal euch fragen. So dieses richtige Ankommen im SAP-Garten, dass das so, dass diese Heimstätte ist für ein EHC, rein nur vom Spielerischen her, habe ich bisher noch nicht gesehen oder nur in Ansätzen.
Bin ich tatsächlich bei dir. Das ist aber auch ein Thema, wo ich mich persönlich tatsächlich auch frage, kann das denn schon so sein? Oder ist das, was wir jetzt haben, nicht ein durchaus normaler Status quo? Ich finde für mich da keine klare Antwort. Ich finde, man hätte jetzt sagen können, okay, diese neue Heimspielstätte, die nimmst du so schnell an, das passt sofort alles so dermaßen Hand in Hand, dass das ein, ja, fast ein Selbstläufer ist. Das wäre die eine nachvollziehbare das Resultat, was das sein könnte. Das, was wir jetzt haben, so dieses immer gefühlt, nur gefühlt, ein bisschen fremdeln mit dieser neuen Umgebung, es noch nicht zum eigenen Wohnzimmer gemacht zu haben, nachdem man ja sehr, sehr lange ein anderes Umfeld gewohnt war, das zu adaptieren, weiß ich gar nicht, ob das nicht menschlich ist, dass es noch nicht gleich so funktioniert. Und jetzt reden wir mal gar nicht so sehr von unserem, ich sag mal, Zuschauererlebnis. Ich glaube, darauf werden wir heute auch noch kommen. jetzt gehen wir nur mal so als Arbeitsstätte. Ja, gehen wir mal davon aus, dass es, wir sind Arbeitnehmer und selbst wenn wir einen Arbeitsplatz wechseln, weiß nicht, ob du innerhalb von drei, oder wenn du ein neues Büro umziehst, ob du das innerhalb von 3 Monaten schon so komplett angenommen hast, weiß ich nicht. Okay, uns gucken jetzt nicht 10.000 Leute zu beim Arbeiten im Normalfall. Aber ich glaube schon, dass ein gewisses Anpassen notwendig ist. Wir haben ja auch schon gehört, dass die Eisqualität in den Trainingshallen einfach anders ist als in der großen Bowl, was ich auch für nachvollziehbar erachte. Aber mal zur Diskussion gestellt, ist es wirklich so eine Überraschung, dass man daheim noch ein ganz kleines bisschen struggelt, Gilbert?
Also ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, komplett anderer Meinung, weil ich... Gut, ich rede mir leicht, ich bin keiner, der da auf dem Eis rumläuft, aber ich würde der Halle oder generell, nennen wir es einfach mal dem kompletten Komplex, nicht so viel Bedeutung zusprechen, weil man muss natürlich schon zuhören, was die Leute auch sagen, was die Spieler sagen. Ja, ich erinnere mich da, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Format das war, Yasin Elis, wie er so ein bisschen durch Fitnessraum geführt hat und sonst irgendwas, wo sie auch alle begeistert waren. Sie können von der Tiefgarage, also sie fahren mit dem Autoroller, wie auch immer, in die Tiefgarage rein, haben dann 10 Meter in die Kabine, die nächsten 10 Meter ist der Fitnessraum und so weiter. Also ich weiß nicht, wenn die Bedingungen jetzt schlechter geworden wären, dann hätte ich gesagt, okay, da kann man schon drüber sprechen. Aber es ist ja schon so, dass die sich um ein Vielfaches verbessert haben und ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendeinen Einfluss hat aufs Spiel oder ähnliches oder auf die Form. Auch was die Halle angeht an sich, ich meine, die Jungs, die haben alle schon vor mehr als 10.000 Leuten gespielt, seien es die Nordamerikaner, die sagen wir vom Fach sind, was das angeht, aber auch die alten Hasen bei uns, ich nehme jetzt mal Maxi Kastner vorne weg, der auch schon vor vollen Hallen in Berlin, in Köln, in Mannheim gespielt hat. Also ich würde da die Halle komplett aus der Verlosung rausnehmen, was die Form angeht, was die Spielweise angeht. Ich glaube nicht, dass da so ein großes Problem ist, ob du jetzt auswärts in so einer großen Halle spielst oder daheim. Wie gesagt, es ist ja alles nur tatsächlich für einen Profibetrieb besser geworden, als es vorher war. Ich glaube, es gibt, wenn wir die Spieler fragen, kann ich mir nicht vorstellen, oder ihr wisst schon, dass einer was gesagt hat, aber ich weiß es nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass einer sagen würde, das war jetzt da drüben besser, da fand ich super, weil es da hat schön in der Ecke von der Kabine runtergetropft, da haben wir eine eigene Tropfsteinhöhle gehabt oder sowas und das haben wir jetzt nicht mehr. Von daher, wie gesagt, also ich würde dem nicht so viel Verantwortung beimessen, dass da das so viel damit zu tun hat. Was mich aber auch ärgert, ganz persönlich, ich war schon der Meinung, dass irgendein Fußballtrainer, hat, glaube ich, mal gesagt, Heimspiel ist Heimsieg und dass da keine Festung draus gemacht worden ist. Woran es liegt? Keine Ahnung, ich glaube nicht, es liegt an der Halle.
Nee, an der Halle definitiv nicht. Trotzdem, glaube ich, ist das auch für die Spieler eine Veränderung, denn wenn wir das Olympia-Eissportzentrum sehen, wo halt alles sehr eng beieinander war, also ich sehe es selber von dem Sitzplatz aus, wir sind jetzt im Oberrang, vorher waren wir in Reihe 6 oder so. Und ich glaube schon, dass du als Spieler das schon merkst, wenn dann die Halle kocht und dass es am alten Oberwiesenfeld schon noch ein Stück anders war als im SAP-Garden. Und ich glaube schon, dass das eine gewisse Umstellung ist. Dass natürlich trotzdem Leistung auf dem Eis gezeigt werden muss, da sind wir uns ja alle einig. Aber ich glaube schon, dass wenn es in ein wichtiges Powerplay geht oder so, wenn da das Oberwiesenfeld, ihr wisst es selber, wenn da die Halle da war, ist es doch nochmal eine andere Geschichte gewesen als im SAP-Garden. Was nichts jetzt gegen den SAP-Garden oder gegen die Fans ist oder so, aber es ist einfach ein anderes Setting. Und mit dem muss man auch erstmal ein bisschen klarkommen.
Du hast es angesprochen, Helmut, wir haben 15 Heimspiele sogar mit 7 EHC-Siegen und 8 Niederlagen. Das ist natürlich eine Bilanz, die nicht fein ist. Es sind 46 zu 44 Tore. Man hat 23 Punkte zu Hause geholt. Du hast es richtig gesagt. Heimtabelle Rang 7. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wo man den EHC gerne sehen wollen würde. Auswärts sind wir bei momentan 12 Spielen und aus 12 Spielen hat man 25 Punkte geholt und 47 zu 31 Tore geschossen. Also es wurden nur 3 Auswärtsspiele verloren und davon auch, wenn ich das richtig sehe, auch nur 2 in 60 Minuten. Also das ist schon eine starke Auswärtsbilanz. Wenn wir das Ganze umdrehen würden, ne, also wenn die Auswärtsbilanz die Heimbilanz wäre, ich glaube, dann wäre das Grundgefühl noch ein bisschen anders, weil dann hättest du daheim quasi annähernd Festung schon. Und dann zieht es vielleicht nochmal anders. das Thema SAP Garden, vielleicht gehen wir jetzt auch wirklich da schon mal ganz kurz aufs Emotionale, beziehungsweise ich habe mir auch ein paar Zahlen rausgeschrieben, um das Ganze mal hier festzumachen. In 7 von 15 Heimspielen war der SAP Garden ausverkauft. Das macht einen Zuschauerschnitt momentan von 9.721. Das ist Rang 4 in der Penny DEL-Tabelle. Das ist eine Auslastung von ziemlich genau 90%. Und der tiefste Auslastungs, das Spiel mit der tiefsten Auslastung bisher war das gegen Schwenningen. Das war eine Zuschauerzahl von 7.113. Das war eine Auslastung von 65,9%. Um das Ganze mal in Relation zu setzen. In der gesamten, jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein, das Olympia-Eissportzentrum hatte einen Tick weniger Zuschauerplätze. Aber nur mal, um so eine kleine Relation herzustellen. Der Zuschauerschnitt der gesamten letzten Saison lag bei 5.159. Das war eine Auslastung von 90,1%. Also das ist ein vergleichbarer Wert, nur natürlich deutlich niedriger, weil die letzte Kapazität des alten Oberwiesenfeldes lag bei 5.728. Und der tiefste Zuschauerzuspruch in einem Spiel in der vergangenen Saison war ein Heimspiel gegen den Iserlohner EC, gegen die Roosters, mit 3.347. Wie zufrieden sind wir denn mit dem aktuellen Zuschauerschnitt des EHC Red Bull München?
Sehr zufrieden.
Ja, würde ich auch sagen. Also es hätte in beide Extreme fallen können. Also es hätte natürlich sein können, dass jedes Spiel ausverkauft ist. Es hätte aber natürlich auch umgekehrt den wirklichen Super-GAU geben können, indem wir da wirklich rumkrebsen mit der Hälfte, also mit 50% Auslastung oder ähnlichem. Von daher finde ich das vollkommen okay. Also ich war logischerweise, ich glaube, wie viele andere auch, überrascht, dass am Anfang nicht wirklich dann es losging und ausverkauft gemeldet wurde. Ich glaube, das zweite DEL-Heimspiel war dann schon nicht mehr ausverkauft, meine ich. Das kam ein bisschen überraschend, aber wenn man es sich dann so angeschaut hat, es war ja trotzdem gut besucht, ja. Und von daher, so wie es ist, finde ich es vollkommen in Ordnung. Nach oben hin geht natürlich immer mehr, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mittlerweile so als Gelegenheitsbesucher finde ich es auch gut, dass man immer noch schauen kann, ob man irgendwo ein Ticket kriegt und dann im Normalfall auch noch fündig wird. Ja.
Ja, insgesamt kann man da schon zufrieden sein. Muss ja vielleicht auch sagen, es sind viele Spiele auch donnerstags und Dienstag, glaube ich, auch gewesen. Insofern ist es auch vollkommen in Ordnung. Man hat natürlich, und diese Thematik hatte die ja auch schon oft, einige Aktionsspieltage. Und wenn ich mir jetzt die Spiele anschaue, gibt es da auch wieder einige Aktionen, was an sich ja okay ist, aber was den Zuschauerschnitt halt auch einfach erhöht. Und das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Ich kenne genügend DauerkartenbesitzerInnen, denen das jetzt nicht so ganz gefällt. Also nicht die Aktion an sich, sondern die Vielzahl der Aktionen. Wenn das quasi so das Marketing, die Marketingstrategie der Organisation ist, dann ist das halt so. Trotzdem wollte ich es nur mal erwähnt haben, dass das natürlich auch für den Zuschauerschnitt ganz gut ist. Insgesamt tut es dem Eishockey gut, tut es halt einfach im ERC auch gut. Und das ist einfach, wie Gilbert gesagt hat, es ist einfach eine gute Sache. Ich finde den Zuschauerschnitt gut. Mehr geht immer, aber ich glaube, für die erste Saison ist es mehr als ordentlich.
Was ich da noch sagen möchte, also nur mal reinwerfen, das Spiel der 4:0-Sieg gegen Nürnberg, der war ja Sonntagabend, ich glaube, da ging es um 19 Uhr los oder sowas. Das ist, finde ich, neben Freitagabend die beste Eishockeyzeit. Sonntagabend fand ich wirklich spitze, also da hätte ich gern.
Sonntagabend 19 Uhr findest du spitze?
Ja, die fand ich wirklich gut. Also natürlich als Auswärtsfan jetzt vielleicht nicht so, aber ich fand es wirklich genial.
Freut euch auf Zuschriften, Gilbert.
Gilbert@packmas.de.
Genau, bitte. Jede Mail, wo das Wort Sonntag drin vorkommt, geht automatisch in Spam-Ordner, das nur zur Info.
Rausgefiltert, ja.
Steht überall der Tag nach Samstag. Nein, das war jetzt so für mich eigentlich, war vielleicht aber auch das Erlebnis dann an sich für mich super, weil wir erst im Augustiner am Dante waren und dann gehst du halt gemütlich rüber und ich fand die Zeit super. Generell Abendspiele finde ich immer am besten. Am Sonntag bin ich mal gespannt, weil du die Aktion gesagt hast, haben wir Familienspieltag, da geht mein Sohn dann das erste Mal mit. Bin ich auch schon mal gespannt, was der dann sagt. Aber da bin ich schon bei dir, Helmut. Also das ist schon auffällig, aber ich finde auch, liegt in der Natur der Sache, die neue Halle, dass man halt da möglichst viel ja, aus dem Umfeld abgreifen will, Leute, die jetzt nicht zwingend hingehen würden oder die nicht hingehen würden, wenn es keine Aktion gäbe. Und wenn man dann einen oder anderen natürlich halten kann, dann jetzt hat man natürlich auch was zum Vorzeigen, im Gegensatz zum alten Oberwiesenfeld. Jetzt kannst du zeigen, hier Glitzer und Glamour, also da ist schon was geboten dann.
4.562 Zuschauer mehr im Schnitt momentan. Zur Wahl gehört natürlich auch, die neue Halle zieht auch Auswärtsfans ordentlich an. Das gehört aber auch ehrlicherweise dazu. Aber ich glaube, insgesamt stimme ich euch allen zu, was ihr gesagt habt. Ich habe Anfang Oktober in einem Artikel auch die Zuschauerfrage einmal kurz aufgeworfen. Das war der Punkt, den Gilbert, glaube ich, du zuerst gesagt hattest, dass die ersten Spiele dann schon zuschauermäßig ein bisschen zurückgegangen sind. Ja, aber jetzt mit Rückblick auf die ersten drei Monate, glaube ich, ist das ein Schnitt, mit dem man, glaube ich, sehr zufrieden sein kann. Wir müssen da, glaube ich, in diesem Punkt auch einmal ganz kurz zum Mieter gucken, zum FC Bayern Basketball, der ja nur seine internationalen Heimspiele im SAP Garden austrägt. Das heißt, das ist grundsätzlich die Creme de la Creme, die da kommt, des europäischen Basketballs. Die hatten 8 Heimspiele, 8-mal ausverkauftes Haus. Die haben auch 8 Siege eingefahren. Die haben einen wahnsinnigen Garden Streak. Da muss man auch Respekt dafür zollen. Aber das ist halt nochmal was anderes. Da sind es halt wirklich nur die Highlight-Spiele. Ich sag mal, der schnöde Liga-Alltag, weil es im Basketball ja so ist, dass der Europapokal einen viel größeren Spielaufwand hat als zur Bundesliga. Das ist ja, da ist es nicht so wie meinetwegen Fußball oder Eishockey wie bei uns, wo du sagst, du hast 6 Ligaspiele und dann kommt ein Europapokalspiel. Gefühlt ist es ein fliegender Wechsel immer im Basketball. Das heißt, da ist die Diskrepanz zwischen Liga-Alltag und Champions League nochmal ein bisschen eine andere. Deswegen ist es, glaube ich, schwer zu vergleichen. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass es der FC Bayern Basketball da geschafft hat, diesen Garden, ja, noch schneller anzunehmen. Das gehört natürlich auch dazu, wollen wir hier auch absprechen oder ansprechen, aber lass uns zurück aufs Eis kommen. Die Gesamtbilanz des EHC Red Bull München nach 27 Spielen reden wir hier von 93 zu 75, 248 Zählern, momentan 10 Punkte Rückstand auf den ersten Tabellenplatz. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie war es denn vor einem Jahr? Und da wird es jetzt interessant. Denn vor einem Jahr hatte der EHC Red Bull München nach 27 Spielen 3 Punkte weniger. Man hatte weniger Tore geschossen. Man hatte ehrlicherweise auch einen Tick weniger kassiert. Das war nämlich 78 zu 68. Man lag damals auf Platz 6. 10 Punkte Rückstand auf den ersten, so wie jetzt, mit dem kleinen Unterschied, dass momentan der Tabellenerste ein Spiel weniger hat. Also eine ähnliche Ausgangslage. Trotzdem glaube ich, und jetzt kommen wir wieder zurück aufs Gefühl, ist es dieses Jahr noch ein bisschen anders, weil du halt auch die Trainerkarte schon gespielt hast. Und auch über das Thema, glaube ich, müssen wir einmal reden. Rückblickend, der Trainerwechsel von Toni Söderholm zu Max Kaltenhauser jetzt. Wie fällt euer Fazit bisher aus?
Ja, sportlich schon ein Tick besser, würde ich jetzt mal sagen. Also man sieht schon was anderes, als man vorher gesehen hat. Mittlerweile, ich habe es zum Kumpel letzte Woche gesagt, hatte ich dann, oder in der Zeit hatte ich mal das Gefühl irgendwie, man wollte einfach nur das Umfeld und die Fans besänftigen, indem man einfach gesagt hat, das machen wir einfach mal was, um was gemacht zu haben. Ob Toni Söderholm das jetzt vielleicht auch noch hinbekommen hätte, weiß ich nicht. Meine persönliche Meinung ist nicht. Dass aber der Effekt, den sich jeder gewünscht hätte, natürlich ausgeblieben ist, das ist natürlich ganz klar. Wir haben jetzt nicht angefangen, alle wegzuschießen und da die Liga zu dominieren. Es waren auch wirkliche Gurkenspiele dabei, um beim Helmut zu bleiben. Also und es war auch wirklich phasenweise nicht schön anzuschauen. Also seien es da wirklich das körperliche Spiel oder dann einfach Chancen, die liegen gelassen worden sind oder gar nicht erst vorhanden waren. Und ja, immer wieder Tag- und Nachtspiele. Wie gesagt, der Trainereffekt, wenn man ihn herbeischreien will, der war nicht da, finde ich, aber es ist schon besser geworden.
Es ist defensiv viel besser teilweise. Also das, was wir unter Toni Söderholm gesehen haben in der Zeit, war ja tatsächlich völlig wild. Teilweise. Also das sagen ja auch die Ergebnisse. Das, was Max vor allem rein taktisch verändert hat, ist halt einfach, dass man hinten besser steht, dass das Augenmerk mehr auf der Defensive liegt, was tatsächlich dann auch ein bisschen zulasten der Offensive ging, denn da wenn wir wieder auf diese Gurkenspiele kommen, das sah defensiv teilweise ganz gut aus, aber offensiv ging dann gar nichts. Und ich glaube, die große Aufgabe für Max ist einerseits diese Defensive, die wir jetzt letzte Woche am Freitag in Berlin gesehen haben, die sehr gut funktionieren kann, und auch diese Offensive in ein gewisses Gleichgewicht zu bringen. Und auch Spielern wie beispielsweise Johansson und Lancaster, von denen man ja wirklich viel erwartet hat, die wieder auf Spur zu bringen. Denn das sind zwei Spieler, muss ich sagen, die diese Saison bisher komplett unterperformt haben.
Die jetzt aber auch gefühlt so ein bisschen langsam in einen leichten Aufwind kommen, ist zumindest mein Eindruck. Ich finde, der Wechsel zu Max Kaltenhauser, auch wenn er jetzt vielleicht ergebnistechnisch nicht den Monster-Impact jetzt hatte. Das Auftreten oder das Gefühl, das vermittelt wird, finde ich, ist anders. Es ist vielleicht auch durch die Art von Max Kaltenhauser, durch sein Bayerischsein, sage ich jetzt mal, durch sein, ja, sein anderes, seine andere Natur, ist es wieder näher, glaube ich, an dem, wo man den Eishockey-Club als Beobachter verorten würde. Könnt ihr mir ungefähr folgen, was ich meine? Es fühlt sich wieder EHC-Liker an. Er kann das Umfeld, glaube ich, besser mitnehmen. Und das ist jetzt keine Kritik an Toni Söderholm. Jeder ist so, wie er ist. Das ist einfach eine Sache des Naturells. Und da, finde ich, passt die Karte Max Kaltenhauser sehr gut.
Er ist mehr Rockstar als Toni Söderholm.
Ja, ich hätte gesagt, er ist einfach ein aktiverer Trainer. Ja, also sei es jetzt auf der Bank. Ich meine, am Anfang haben wir uns ja darüber gefreut, wie er dann noch runtergegangen ist, da mit abgeklatscht hat nach den Toren und so weiter. Aber er ist schon generell aktiver, er bewegt sich mehr. Und das ist vielleicht auch was gefehlt hat vorher.
Er nimmt, finde ich, wie gesagt, den ganzen Münchner Eishockey-Kosmos, jetzt habe ich es mal wieder gesagt, er nimmt ihn mehr mit.
Ja, er schiebt ihn mehr an.
So. Und ja, genau, notierst dir. wir bei der AZ, jetzt mal kurz einen kleinen Querverweis, sorry, mein Arbeitgeber, wir haben ja vom Fünfer der Wahrheit geschrieben, bei den Spielen Mannheim, Wolfsburg, Ingolstadt, Straubing, Berlin. Und wenn du das so vergleichst, also wenn du da so drauf guckst, wo die Reise jetzt in den letzten Spielen hingegangen ist, ja, man muss immer vorsichtig sein, aber das Gesicht hat sich verändert. Und vielleicht machen wir da auch diesen kleinen Exkurs zur Pressekonferenz in Berlin, wo ja Max Kaltenhauser auch auf eine Frage von einem Journalisten, nennen wir es mal, sehr direkt reagiert hat. Er war ja kurzzeitig, oder was heißt kurzzeitig, er war einige Zeit ja auch nicht beim Team. Das heißt, die Preparation, sage ich mal, für die einzelnen Spiele lief nicht optimal. Max Kaltenhauser hat es von sich aus gesagt, seine Mutter ist verstorben. Das musst du auch erstmal wegstecken. Und da musst du auch erst wieder in den Arbeitsrhythmus kommen.
Der Faktor Mensch. Darf ich da kurz was sagen dazu?
Ja, sag gerne was dazu.
Das, was ich so mitbekommen habe, ich habe es jetzt selbst nicht gelesen, aber es hat wohl irgendwelche Diskussionen gegeben, ob des Fernbleibens von Max Kaltenhauser. Wie gesagt, wurde mir nur zugetragen, dass es da eine Kritik gegeben hat. Leute, Max Kaltenhauser hat aus persönlichen Gründen gefehlt und das ist zu akzeptieren. Fertig. Ja, ich finde sowas unmöglich. Das war auch in der Zeit, wo er es halt noch nicht gesagt hatte, meine ich. Das geht nicht. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich war da wirklich, wirklich schockiert, als ich da irgendwie mitbekommen habe, dass da eine Diskussion wohl entstanden ist. Nein, wenn jemand aus persönlichen Gründen bei was fehlt, dann ist es einfach zu akzeptieren.
Fertig. Und es geht auch niemandem was an, so ist was es ist. Das ist Privatsphäre, das ist zu respektieren, das ist auch zu akzeptieren. Genau. Wichtiger Punkt. Ich wäre sogar noch drauf gekommen, aber danke Helmut für den Einwurf auf jeden Fall, weil das ist der Punkt. Wenn jemand aus persönlichen Gründen fehlt, dann hat das schon einen Sinn, dass das so kommuniziert wird. Und dann fragt man kann mal nachfragen, aber das macht man auf einer anderen Ebene. Und das heißt, ich wollte eigentlich darauf raus, dass es auch die Umstände nicht immer die leichtesten sind. Und das war hier in dem Fall auch wirklich der Fall. Dass wir es jetzt offen aussprechen, ist auch nur deswegen, weil es Max Kaltenhauser selber gesagt hat. Aber ich denke, ich persönlich gehe davon aus, er hat es auch nur persönlich gesagt, weil davor irgendwo drüber spekuliert wurde. Und soweit, finde ich, darf es eigentlich auch gar nicht erst kommen. Aber nochmal. Die Umstände sind auch nicht immer die einfachsten. Wir wissen auch nicht alles. Deswegen muss man das, glaube ich, auch immer so ein bisschen diesen Faktor Mensch, das Persönliche, immer versuchen, so ein bisschen vorsichtig da auch mit einfließen zu lassen. Ja, also finde ich immer ganz wichtig. Ihr wisst es, ich glaube, ich sage das in jeder dritten Stammtisch-Episode, Faktor Mensch, bitte den nie vergessen. Wir wissen nicht alles und das ist aber auch gut so. Das ist gut so. Stichwort Fünfer der Wahrheit. 5 Spiele, 8 Punkte, 10 zu 11 Tore. Beim Meister 4-1 gewonnen mit der wohl besten Saisonleistung. Das macht Hoffnung, dass in dieser Mannschaft wirklich was steckt. Und wenn man auch guckt, wo es jetzt über die letzten Spiele hingegangen ist, ich klammer jetzt bewusst dieses 8-0 in Düsseldorf aus, über das wir wahrscheinlich 2-3 Sätze nachher nochmal verlieren müssen, tatsächlich. Die Tendenz seither, seit diesem 0-4 zu Hause gegen Ingolstadt mit dem Spiel gegen Straubing und in Berlin, da ist eine Mini-Tendenz zu erkennen. Die muss natürlich jetzt unterfüttert werden, aber die würde mir jetzt persönlich gerade, Stand heute Abend, 17.12., Dienstagabend, gibt die mir so einen kleinen positiven Schub. Ob ich es jetzt, Schieber, positiven Schieber.
Ja, aber das, wie ich vorher gesagt habe, das hatten wir ja schon öfter. Ich hätte es auch gesagt, klar, Ingolstadt war dann der Auslöser, da hast du dich richtig herspielen lassen und hast eigentlich, das Ergebnis ging vollkommen okay. Dann stelle ich mir das immer so vor, wie es früher im Fußball war oder immer noch ist, dann hat sich die Mannschaft da abgekapselt, alleine hingestellt und sich die Sachen an den Kopf geschmissen und tada, auf einmal gewinnt man 4-1 in Berlin, so ist es halt leider nicht. Deswegen, du musst jetzt schon noch ein bisschen nachlegen, glaube ich, auch über die nächsten Tage und Wochen, um zu schauen, was das wert war. Weil ich meine, dass Berlin mal verliert und dann auch noch gegen uns, das ist, denke ich, auch okay. Aber wenn Berlin natürlich jetzt die nächsten 10 Spiele gewinnt und wir verlieren von den nächsten 10 wieder 5, dann war das halt jetzt auch nur noch so semi-wert. Ja.
Ich möchte jetzt deine positive Grundstimmung, Flo, gar nicht kaputt machen, aber wenn man jetzt die Spiele auch sieht, ich fange mal mit dem Straubing-Spiel an, wo ich im Vorfeld schon von befreundeten Podcastern gehört habe, vergesst es, wir holen hier nichts, also aus Straubing-Sicht, das wird nichts und so hat das Spiel dann auch ausgeschaut. Berlin stimme ich zu, das war bisher die beste Saisonleistung, es war auch die mit der besten Mannschaftsleistung. Das Düsseldorf-Spiel brauchen wir überhaupt nicht in die Bewertung nehmen und dann hast du halt noch dieses Spiel gegen Ingolstadt, wo man halt überhaupt kein Land gesehen hat, wo man nicht schlecht gespielt hat, aber wo man halt gesehen hat, dass Ingolstadt einfach wahnsinnig gute Automatismen schon an den Tag legt, wo das Ganze halt funktioniert und wo man halt einfach nichts entgegenzusetzen hatte. Insofern würde ich da tatsächlich erstmal abwarten, wie das Spiel am Freitag läuft in Mannheim. Wenn das wirklich souverän gewonnen wird, würde ich auch davon sprechen, dass man eine gewisse Trendwende geschafft hat, auch weil man dann 4 Siege in Folge hatte. Und auch, wie gesagt, Berlin und Mannheim, das sind so die zwei Teams, wo ich sage, wenn du die wirklich klar besiegst, und das war ja gegen Berlin so, dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Also ich würde es mal noch so ein bisschen vertagen. Es ist ähnlich wie Gilbert sagt, man hat diese Saison schon ein paar gute Spiele gesehen hintereinander. Man hat ja auch schon 3 Spiele hintereinander gewonnen und dann ging es wieder in die andere Richtung und da muss man abwarten.
Klar. Das ist ja auch das Schöne beim Eishockey tatsächlich. Ne? Die Gefühle können innerhalb von 2 Tagen einfach wieder switchen. Ein paar Zahlen, die ich noch gerne reinwerfen würde. Kleine Kurzübersicht. Ich habe mal ein paar Statistiken rausgesucht und sie im Liga-Vergleich einfach mal zu sehen. Der EHC stellt den 3. besten Angriff, tatsächlich auch die 4. beste Verteidigung der DEL, was sich vielleicht manchmal nicht so anfühlt, aber es ist so. Bei der Schusseffizienz ist man die 2. stärkste Mannschaft. Bei der Safe Percentage ist das Goalie-Duo des EHC auf Rang 4. Beim Powerplay mittlerweile nur noch auf 9. Das deckt sich aber, glaube ich, auch mit dem grundsätzlichen Gefühl. Beim Penalty-Killing ist er auf Rang 7 und bei den Strafminuten pro Spiel, man ist die 2. fairste Mannschaft der DEL.
Ja. Ich glaube, das hattest du ja auch schon mal die Diskussion mit den Strafen hin oder her. Ja. Ich finde tatsächlich die Passstatistik, die finde ich extrem interessant, weil da ist man das beste Team, was so die Passstatistik angeht, mit 85,4% angekommener Pässe. Das ist halt auch was sich so, wenn man in der Halle ist, überhaupt nicht so anfühlt. Aber man ist ja tatsächlich bei diesen ganzen Statistiken, und es wundert ja dann einen auch, super gut an sich. Also wenn man sich jetzt nur diese Statistiken vor Augen hält, wenn man die Tabelle nicht kennt, dann würde man wahrscheinlich den ERC in den ersten zwei oder so vermuten.
Absolut. Absolut. Also das ist wieder der Klassiker, wie sich Zahlen und Gefühle teilweise unterscheiden können und dann aber auch in einer Gesamttabelle einfach so ein bisschen sich anders einfach darstellen. Was aber auch, finde ich, so ein bisschen diesen Reiz ausmacht der DEL. Ich glaube auch, dass in diesem Jahr sehr viel möglich ist. Zu Weihnachten wurden selten schon Titel vergeben. Wir erinnern uns an die erste Meistersaison des EHC Red Bull München. Ich glaube, da war man auch um die Zeit zum Jahreswechsel auf Rang 6. Grob, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Deswegen jetzt schon irgendwas festzumachen, glaube ich, ist sehr, sehr schwer. Grundsätzlich mal die Frage in die Runde nach der Hälfte der Hauptrunde. Wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber wenn ich jetzt euch mal frage, wer ist euer Gewinner bisher der Saison beim EHC Red Bull München? Das mache ich jetzt unabhängig von, ob es ein Spieler, ein Verantwortlicher, ein Zuschauer, ein Mitarbeiter. Wer ist bei euch im Münchner Eishockey-Kosmos bisher der Gewinner aus, ja, jetzt 27 Hauptrundenspielen?
Klausi Heigl.
Das ging schnell.
Ja, würde ich mitgehen.
Also natürlich könnte man jetzt auch sagen Tauri Hirose, aber ich glaube, Klausi Heigl mit den Leistungen, die er gebracht hat und mit den Händen, die der hat, es ist unfassbar, was der spielt für das Alter. Der ist schon wirklich für sein Alter Elite.
Sonst noch jemanden? Weil ich wäre tatsächlich auch Richtung Taro Hirose gegangen. Ich wäre aber tatsächlich noch bei einem anderen Punkt. Die Siegquote im Penaltyschießen. Wir haben drei
Siege. Gut für eure Saisonwette, ja.
Danke für die Überleitung. Da wollte ich nämlich auch hin. Wir wollten euch nämlich auch noch einen kleinen Überblick geben zu unserer Saisonwette. Ich habe vorhin mal den Taschenrechner rausgezogen und wir haben es ja schon mal gesagt, in der gesamten abgelaufene Saison lagen wir, glaube ich, bei 67 Euro oder so, wo wir gesagt haben, eieiei, da haben wir wohl auf die falschen Pferde gesetzt und dann dank der Stammtisch-Community und des Münchner Eishockey-Kosmos sind wir noch an ganz andere Sphären geschossen für unsere Spende dann an einen guten Zweck. Dank auch der Penaltyschuss- oder Penalty-Sieg-Statistik sind wir mittlerweile in anderen Sphären angekommen. Nochmal ein kleiner Überblick, was wir gesagt haben, für was wir zahlen. 50 Euro für die Meisterschaft, 25 Euro für Platz 1 nach der Hauptrunde. Das klammern wir jetzt mal natürlich aus. Das ist, können wir noch nicht einrechnen. Momentan liegt der EHC Red Bull München auf Rang 4. Wir haben gesagt, 15 Euro kommen wir auf alle Fälle schon mal grundsätzlich für eine Platzierung unter den von 2 bis 4 rein sind drin. Wir haben 10 Euro pro Sieg im Penaltyschießen. Wir haben 5 Euro pro Shorthander. Wir haben 2 Euro pro Derby-Sieg. Wir haben ein Tor pro EHC-Tor im SAP-Garden. Und wir haben 50 Cent pro neuem Follower auf unserem Instagram-Kanal. Wenn ich mich vorher nicht verrechnet habe, ist der aktuelle Stand der Saisonwette 136,50 Euro. Und das zur Halbzeit finde ich jetzt nicht so schlecht. Also gut. Wir haben, glaube ich, die Themen besser gesetzt als in der letzten Saison.
Vielleicht hängt die Liste auch einfach in der Kabine oder so.
Und müssen wir nachhaken.
Zumindest was also, das Penaltyschießen angeht, lässt es das vermuten. Ne?
Ja, wir haben es im Preseason-Interview hatten wir Max Daubner, der weiß von unserer Saisonwette. Dem haben wir das gesagt.
Ja, vielleicht ist er der.
Daubi, falls du hier reinhörst, schick mir mal eine WhatsApp. Ich schicke dir auch die Grafik gerne nochmal durch. Könnt ihr dann auf den Monitoren in der Kabine und in den Gängen und so weiter, könnt ihr die dann an die Wand werfen. Also gerne. Also nein, tatsächlich, es tut auch gut, jetzt mal wieder an einem Penaltyschießen zu gehen und nicht zu wissen, die Punkte sind weg. War lange Zeit nicht so. Muss man ganz ehrlich sein.
Ja, aber es kam immer wieder überraschend jetzt, muss man ehrlich sagen.
Also. Ja, also man hat sich noch nicht wieder dran gewöhnt, Gott sei Dank. Irgendwie, weil dann ist es doch irgendwie nochmal ein anderes Gefühl. Ja. Jetzt haben wir beim Gewinner. Habt ihr denn auch einen Verlierer aus den ersten 27 Hauptrundenspielen?
Boah, das tue ich mir ganz schwer. Also wir haben schon, oder ich habe schon zwei Defensivspieler genannt, von denen man einfach sportlich mehr erwartet hat. Aber als Verlierer würde ich es jetzt da nicht bezeichnen.
Ist eine schwere Frage.
Ja.
Wie gesagt, es muss jetzt auch nicht ein Spieler sein. Ne? Es kann auch ein Umstand theoretisch sein. Also ich würde sagen, natürlich das Heimspielgefühl. Und zwar jetzt nicht, weil es die neue Halle ist, sondern weil so diese Heimsouveränität, dieses Selbstverständnis eigentlich momentan nicht so da ist, wie man es gerne hätte. Das wäre jetzt also so von der Hinsicht würde ich sagen, ist das Heimspielgefühl momentan eigentlich so ein Lowlight-Verliererpunkt.
Ja, aber ich würde, für mich persönlich ist nichts so schlimm oder es läuft so schlecht, dass ich sage, das wäre jetzt für mich der Verlierer der ersten Saisonhalbzeit. Wir haben hier ja auch viele Sachen heute auch angesprochen, die besser sein könnten, die wir uns besser wünschen würden. Aber es ist jetzt nichts dabei, wo du sagst, das muss sofort geändert werden, da brauchen wir die Feuerwehr, weil wenn das so bleibt, dann haben wir ganz andere Probleme. Von daher, Okay. Helmut, bitte.
Naja, ich habe jetzt gerade nur laut nachgedacht, weil wenn man auch eure Folgen so ein bisschen noch zugrunde legt, gab es ja dann doch auch so im Umfeld ein paar Lowlights und da komme ich vielleicht auf dieses Henrys. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mehr Informationen habt seit der Episode, seitdem ihr das ja auch groß diskutiert habt. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. Aber das, was ich auch so mitbekommen habe und das, was mir auch so zugetragen worden ist, könnte man doch diese, ich möchte es jetzt nicht Vereinskneipe nennen, weil es einfach irgendwie gefühlt nicht ist, könnte man es schon nennen.
Also ich würde es halt einfach unter Verlierer, da müssten wir erstmal schon mal auf der Gewinnerseite gewesen sein, theoretisch. Ich würde es vielleicht sagen, die verpasste Chance bisher.
Ja, ich würde schon kann man schon Verlierer sagen, weil ich meine, ich war jetzt noch nicht dort, also ich kenne es nur von außen, sagen wir es so, bin noch nicht drin gewesen, aber wenn man natürlich hört, was vorher so kommuniziert worden ist darüber und was das sein soll und wie das werden soll, dann ist es natürlich schon was ganz anderes geworden und weit, weit, weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja, also da bin ich schon dabei, dass man das dann als Verlierer mit betitelt, ja.
Ein Gewinner. Und das unstrittigerweise, da tauchen wir mal ganz kurz so ein bisschen schon mal ins Aktuelle beim Münchner Eishockey-Kosmos nochmal ein, ist natürlich, dass die anstehende Zeremonie für einen verdienten Spieler, der das verdient hat, wie glaube ich kein anderer, dessen Nummer als erste tatsächlich jetzt unter das Gardendach kommt, die Nummer 13 von Michi Wolf. Das ist ja mittlerweile ganz offiziell auf sämtlichen Vereinskanälen bestätigt worden, dass die Nummer nicht mehr vergeben wird. Die wird dann am kommenden Sonntag, das ist der 22.12. beim Heimspiel gegen Iserlohn, unter das Gardendach gezogen. Und treue Stammtischhörer wissen das tatsächlich schon ein bisschen länger, wenn man ganz ehrlich ist, nämlich seit Folge 100, als wir Christian Mickler zu Gast hatten. Das war im Sommer 2022 und da hören wir nochmal ganz kurz rein.
Wer wird der nächste Spieler beim EHC München oder beim EHC Red Bull München sein, der die Rückennummer 13 trägt? Und wir wollen eine Antwort hören.
Die wird keiner mehr tragen.
Dankeschön.
Die Danke. Nummer wird keiner mehr tragen. Dass die 13 bei uns, sage ich mal, in der sogenannten Schatztruhe landen wird, das ist klar. Und ich glaube, das hat sich auch der Spieler verdient, der die 13 getragen hat. Ja, die wird bei uns keiner mehr tragen.
Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Zeit ist one. Und da hat man jetzt einfach auf den Garten gewartet.
Ja.
Kann man
Punkt
so stehen lassen.
Ja. Ganz wichtig. Ich glaube, das Spiel ist auch ausverkauft. Wundert mich auch nicht. Es ist auch gut, dass es gegen Iserlohn ist. Wer es noch weiß, von diesem Club kam Michi Wolf seinerzeit in den Olympiapark. Das heißt, da ist definitiv Applaus von allen Seiten gegeben. Am Ende gibt es dann auch noch ein Weihnachtssingen. Das ist ja das letzte Heimspiel vor Heiligabend. Und in diesem Zuge die Frage natürlich nach weiteren Retired Numbers. Offiziell retired, jetzt dann die 13, die 29 von Joey Vollmer. Würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die irgendwann da auch noch hochwandert? Also für meinen Geschmack auch hochwandern muss.
So schnell wie möglich.
Ehrlicherweise, ja. Die weiteren Nummern, die mal, glaube ich, die im Raum standen, ist die 10 von Niki Hede und was, die 25 von Franz Jüttner? Jetzt setze ich mich ganz dick in die Nesseln, weil ich es nicht mehr auswendig weiß. Aber die beiden Nummern sind offiziell nicht gesperrt, meines Wissens. Also ich glaube, Niki Hede, da habe ich vernommen, dass der die 10 eigentlich gar nicht gesperrt haben wollte, weil er selber nur 2 Jahre da war. Und bei Franz Jüttner war es, glaube ich, zum Thema, als er leider verstorben ist, dass man das zum Ehren hochgezogen hat, aber die Nummer war offiziell nicht gesperrt. Habt ihr da andere Infos? Das ist zumindest das, was ich jetzt im Kopf habe.
Das ist das, was auch ich mitbekommen habe. Trotzdem, ich verstehe ehrlicherweise nicht, dass Joeys Trikot nicht unterm Hallendach bisher hängt. Das muss so schnell wie möglich nachgeholt werden. Punkt.
Ja, da geht es auch einfach noch um die Verbindung zur Basis, wo die Wurzel des EHC Red Bull München einfach ist. Ich persönlich gehe aber auch davon aus, dass das noch kommt.
Muss. Also, es muss. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und ich verstehe es tatsächlich, oder beziehungsweise es ist tatsächlich eine der ersten Sachen, die ich in der neuen Halle geguckt habe. Wo ist sein Trikot? Und als es nicht da war, ich weiß nicht. Also, mir ging es da nicht so gut.
Ich finde es schade. Ich finde es allerdings auch schade. Hat es damals eine Zeremonie gegeben? Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, weil ich mich tatsächlich nicht erinnern kann. Gab es eine Zeremonie damals zu Joey Vollmer? Gab es die überhaupt schon?
Das ist eine gute Frage.
Und ich kann sie ehrlich gesagt jetzt weder mit Ja noch mit Nein beantworten, was dafür sprechen würde, dass es eher ein Nein ist.
Wenn die Organisation das tatsächlich dann als Anhaltspunkt nimmt, das vielleicht noch nachzuholen, okay, dass man vielleicht so eine Bannerzeremonie auch mit ihm im Garten noch macht. Ist im Übrigen unabhängig, ob es eine Zeremonie gab oder nicht. Dieser Spieler ist einfach für diesen Club so wichtig gewesen. Und ihr hattet ihn ja auch schon im Interview, wie bei Bulli auch, vor einem halben, dreiviertel Jahr. Und wenn man mit ihm über seine EHC-Zeit gesprochen hat, dieses Funkeln in seinen Augen, das ist einfach unverkennbar. Das gehört einfach so zusammen. Und wenn es da sowas geben sollte, wie eine Zeremonie für ihn, für seine Nummer auf jeden Fall, dann, also wenn sowas geplant ist, lieber EHC, sagt es doch einfach. Jetzt sind die Tickets ja auch für die letzten Heimspiele im Jahr raus. Wenn es sowas geben sollte, go for it. Sagt es halt einfach. Weil, wie gesagt, also das Thema ist auch etwas, was ich so mitbekommen habe in Fankreisen. Warum ist dieses Trikot da nicht? Wird halt einfach auch ein bisschen Diskussionen wegnehmen. Es ist, glaube ich, auch, weil wir ja auch vorher über den Garten gesprochen haben, so eine Gesamtgemengelage, wo einige Sachen so nicht zusammengepasst haben. Wir haben es ja schon ein bisschen besprochen. Das ist halt auch eine davon. Was so eine Stimmung auch erzeugen kann.
Ja. Das ist etwas, was Emotionen auch weckt.
Und ja. Wenn wir jetzt beispielsweise querverweis nach Düsseldorf, ich war jetzt da am Sonntag tatsächlich das erste Mal und du merkst halt einfach in dieser Halle du merkst diese Legenden, die halt einfach da auch sind. Da hat jeder Eingang ein eigenes Schild mit einem Legendenspieler. Da können wir halt beispielsweise, haben wir immer gesagt, wir müssen bei Kreuzer rein, haben wir immer gewusst, da ist die Pressetribüne. Das sind so Sachen, hey, coole Sachen, also cooles Gadget, sage ich jetzt mal. Und das ehrt auch die Leute. Das ist was noch so ein bisschen fehlt tatsächlich. Und auf Joey, wie gesagt, so schnell wie möglich. So schnell wie möglich.
In diesem Zuge gratulieren wir Patrick Hager zum 400. DEL-Spiel für den EHC. Das ist
gute
auch
Besserung.
Und gute Besserung natürlich, ganz wichtig. Und in diesem Zuge, weil wir sagen, verdiente Spieler oder auch, man sagt ja ganz gerne mal Franchise-Player dazu, Daryl Boyle momentan noch mit 514 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse der Rekordspieler des EHC Red Bull München. Da schickt sich aber ein Maxi Kastner an, ihn abzufangen. Und wenn es denn, also zumindest in dieser Saison, wenn es da in die Playoffs noch weitergeht und er von Verletzungen verschont bleibt, ist auch Conny Abelshaus in Reichweite von Daryl Boyle. Also da könnte dieses Jahr noch eine Rekordmarke fallen. Also eine wird fallen. Ob sie doppelt fällt, ist jetzt die Frage. Werden wir sehen. Deswegen erstmal Glückwunsch, wie gesagt, und gute Besserung an Patrick Hager. Und bei den anderen beiden machen wir noch keinen Glückwunsch. Es ist ja noch nicht so weit.
Nichts verschreien.
Aber
bitte nichts verschreien.
Aber wir haben es im Visier, dass da was kommt. Na? In dem Zuge fällt mir noch die Zahl ein, mittlerweile über 250.000 Zuschauer schon gewesen im SAP-Garten bei allen Veranstaltungen. Da ist jetzt mittlerweile ja auch nicht nur Eishockey und Basketball drin gewesen, sondern da war jetzt einmal die Icon League, Hallenfußball à la Toni Kroos war drin. Wir hatten MMA und wir hatten eine Veranstaltung im Rahmen des Munich Games der NFL. Wobei ich glaube, die war jetzt nicht so extremst gut besucht, wenn mich das jetzt nicht alles täuscht. Aber ansonsten, der Garten ist angelaufen. In der Hinsicht. Dann lasst uns mal hier einen kleinen Gruß einschmeißen, denn da, was wir noch nicht gesagt haben, ihr könnt heute tatsächlich was gewinnen hier. Und dafür haben wir eine Grußbotschaft von jemandem, ich glaube, den kennt man. Nicht nur Münchner Eishockey-Kosmos, den kennt man als Stimme in ganz Eishockey-Deutschland. Und da hören wir doch mal ganz kurz rein.
Servus Münchner Eishockey-Fans, hier ist der Christoph Fetzer von Bissl Hockey. Ich weiß, bei euch ist in dieser Saison einiges neu. Neue Arena, SAP-Garden, neues Gefühl jetzt am Wochenende, mal 6 Punkte geholt. Entschuldigung, kleiner Spaß. Auch bei uns, bei Bissl Hockey, ist was neu. Und zwar haben wir ein Kartenspiel, ein Quiz. Einen habe ich noch, heißt es. 32 Fragen zum deutschen, zum internationalen Eishockey. Da könnt ihr euch gegenseitig battlen, könnt euch gegenseitig Fragen stellen, könnt spielen, auch in größerer Runde. Und Packmas verlost 3 dieser Kartenspiele. Was ihr dafür tun müsst, also ob ihr eine Frage beantworten müsst, ob das nach Zufall geht, ob ihr besonders schnell sein müsst, das verraten euch gleich die Jungs. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit der weiteren Sendung und viel Erfolg bei der Verlosung. Viel Spaß auch weiterhin mit dem Münchner Eishockey. Frohe Weihnachten. Und dann auch viel Spaß an die Gewinnerinnen und Gewinner bei Einen habe ich noch.
Merci Fetzi für die Grußworte und auch für die Kartenspiele. Er hat es gerade gesagt, er weiß es nicht, was wir machen. Wir machen es ganz einfach. Jeder, der Bock hat, eines dieser Kartenspiele zu gewinnen, der schreibt uns einfach an team@packmas.de mit dem Stichwort Quiz. Und das Einzige, was er uns schicken dürft, solltet, wäre tatsächlich Feedback an uns. Sagt euch, was euch zu uns einfällt. Positiv, negativ, Ideen, Kritiken, alles.
Und sagt uns, warum Sonntag 19 Uhr die beste Spielzeit ist.
Wenn ihr jetzt den Helmut sehen könntet, der möchte, glaube ich, gerade das Mikrofon wegschmeißen. Nein, also wirklich.
Das ist zum Glück an so einer Halterung, das Ganze nicht wegschmeißen.
Ich weiß jetzt nicht, wo er wohnt, aber ich hoffe, weit weg.
Ich glaube, er wohnt gar nicht so extrem weit auseinander, aber das verrate ich euch jetzt hier nicht. Also wie gesagt, schickt uns an team@packmas.de eine Mail, Stichwort Quiz, Feedback zu jetzt mittlerweile 180 Folgen über das Jahr. Gebt uns einfach so ein bisschen was mit. Wir wollen ja auch uns immer weiterentwickeln hier an Münchens Eishockey-Stammtisch. Ich sag mal, Einsendeschluss eures Feedbacks machen wir doch einfach Sonntag, den 22. Dezember 2024 um 12 Uhr. Und dann schauen wir, ob wir es mit ein bisschen Glück vielleicht sogar hinbekommen, dass der Gewinner und die Gewinnerin, oder die, wer die Quizze dann bekommt, vielleicht sogar noch vor Weihnachten. Ich kann es nicht versprechen, wir würden es aber versuchen. So viel dazu. Lasst uns mal ganz kurz das Blickchen weiten, unseren Blick schweifen auf die gesamte DEL. Und jetzt blicke ich zu dir, Helmut. Wir haben das Thema, dieses eine Ergebnis, das wir jetzt in diese Halbjahreswertung nur so halbart mit reinfließen lassen wollen, weil es einfach schwer zu bewerten ist. Der EHC Red Bull München hat am vergangenen Sonntag seinen höchsten Auswärtssieg in der DEL-Geschichte geholt mit einem 8:0 in Düsseldorf. Es war, glaube ich, meines Wissens auch der höchste 0:0-Sieg überhaupt bisher in der DEL des EHC Red Bull München. Und ihr habt es in der Radio über Wiesenfeld Overtime, du und der Egel, ihr habt es schon gesagt und ich glaube, es ging sehr vielen aus dem Münchner Eishockey-Kosmos genauso so richtig. Freuen kann man sich nicht drüber. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, ist aber, glaube ich, in dieser Lage verständlich.
Ich habe noch nie mich so wenig über 3 Punkte freuen können als an dem Tag. Wir haben eigentlich nach dem ersten Drittel schon gesagt, was ist hier los? Weil nach dem ersten Drittel stand es ja 3:0 für den ERC. Wenn man allerdings das Spiel gesehen hat, hat man gemerkt, dieses Spiel ist rum. Und was wir in der Halle dann halt auch noch so ein bisschen mitbekommen haben, ich habe ja vorher schon ein bisschen beschrieben, wie so die Fans drauf sind. Ich habe selten ein Stadion gesehen, in welchem, ich würde schätzen, 80-90% der ZuschauerInnen auch ein Trikot oder irgendwas von der DEG auch anhatten. Es ist wirklich unfassbar. Und bei der Saison bisher, ich glaube, es waren ja am Sonntag immer noch über 7000 Leute in der Halle. Und dann siehst du in der Pause und kriegst diese Gespräche mit, wie es so um die DEG bestellt ist gerade. Das tut einem als Eishockey-Fan extrem weh. Es war kein schönes Kommentieren. Also Kommentieren ist natürlich immer schön, aber es ist einerseits schön, wenn man halt einfach so ein bisschen Spannung hat. Es war irgendwann auch vor allem Thema bei uns in der Übertragung, was so im Umfeld gerade passiert. Und es war auch selten der Fall, dass wir wirklich so unisono gesagt haben, es ist jetzt auch gut, dass dieses Spiel aus ist. Und dann haben wir ein 8:0 auf der anderen Seite, das auch eigentlich viel zu hoch ausgefallen ist, wo dann halt irgendwie auch jeder Schuss reingeht. Da kamen so ein paar Sachen zusammen. Das war ein ganz, 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 ganz komischer Tag tatsächlich. Und es tut einem, wie gesagt, als Eishockey-Fan schon weh, das so zu sehen. Und vor allem auch die Fans dann auch, wenn wir uns mit denen unterhalten haben, so die Einschätzungen, es ist schwierig.
Gerber, wie ging's dir?
Ja, jetzt ziehe ich mir den nächsten Zorn zu. Ich bin da schon bei Helmut. Also ich denke, man darf sich schon freuen, dass man gewonnen hat. Es steht natürlich aber bei dem Torverhältnis 8:0 und dann auch die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, plus dem, was in Düsseldorf generell los ist und wo die in der Tabelle stehen, das relativiert das Ganze dann schon wieder, ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dort war und kann auch nicht sagen, dass ich da mit Fans gesprochen habe, aber ich kann mir als leidgeprüfter Löwen-Fan schon vorstellen, wie es da zugehen mag, ja. Und ja, im Endeffekt, es waren drei Punkte, die man, glaube ich, ich sage einfach mal, wenn man es nüchtern betrachtet, gegen Tabellenletzten schon mal einplanen darf. Auf der anderen Seite hätte es uns umgekehrt natürlich auch nicht gewundert, wenn wir dann verloren hätten, ja, vielleicht sogar 8:0 verloren hätten, haben wir auch gesagt, ja, alles klar. Das wäre dann vielleicht ein bisschen was anderes gewesen mit dem Kommentieren am Ende beim Helmut, aber nein, es ist schon, wenn man weiß, wo die DEG herkommt, ja, was da alles mitschwimmt, und jetzt hast du es gesagt, Helmut, mit den Spielernamen an den Blöcken, kenne ich vom Fußball aus Nürnberg zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch so. Da ist schon was dahinter bei dem Club, ja, und ich glaube, da blutet einem schon, wenn man jetzt nicht nur so auf seinen eigenen Verein fokussiert ist, schon so ein bisschen das Herz, und man weiß, was da für eine Mannschaft, was da für ein Verein unterwegs ist und wo dann die Reise tatsächlich am Ende von der Saison hingehen könnte. Ja.
Ja. Der Punkt ist, und da muss man wieder aufpassen, wie man das formuliert. Ich glaube, es gibt Organisationen in dieser Liga, auf die man eher verzichten könnte als auf die Düsseldorfer EG. Ich nenne jetzt absichtlich keine Namen, weil das glaube ich, kann jeder für sich selber entscheiden, aber ein Name wie die Düsseldorfer EG, die tut der Liga gut. Also dieser Name tut der Liga gut und die steht auch für Geschichte, für Eishockey-Geschichte, und es ist wichtig, solche Teams in der Liga zu haben. Deswegen tut das an so einem Standort, glaube ich, doppelt weh. Dass die Düsseldorfer EG noch momentan guten Draht hat auf die Nicht-Abstiegszone, liegt auch nur daran, dass im Tabellenkeller ein Schneckenrennen ist. Ein gewaltiges. Und ich sag mal aus meiner Warte, ich hoffe, dass sich da unten noch was verändert, weil die Düsseldorfer EG in der DL2 möchte ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen.
Nein. Nein, wenn wir dann auch nochmal das hernehmen, ich meine, die waren ja vor dem Spieltag Letzter und sind jetzt immer noch Letzter, und trotzdem laufen da 7000 Leute rein. Ja, das muss man natürlich dazu sagen. Also das gibt's, glaube ich, in nicht vielen Sportarten und nicht auch bei nicht vielen Vereinen, dass der Zuschauerzuspruch dann trotzdem noch da ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da reinpassen in die Halle, bis ausverkauft ist.
13,6, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, so viel waren es nicht. Über 10 auf jeden Fall. Können wir mal kurz recherchieren.
Recherchieren mal. Aber sagen wir mal, auf jeden Fall, es waren über 50%, sagen wir mal, drin. Und das hast du halt auch nicht überall. Ja. Und vor allem dann noch, wenn es gegen einen Verein geht, der doch aus der oberen Hälfte der Tabelle kommt und wo man sich dann in umgekehrter Lage natürlich schon denken könnte, oh, das könnte heute bitter werden. Dass es dann natürlich bitter geworden ist, ist dann nochmal schlimmer. Aber es zeigt also auch
13, einfach... 13,1 sind es.
13.102.
Ja, dann... Ja. Da war über die Hälfte voll. Trotzdem, also 7000 Leute. Ich glaube, in umgekehrter Situation wären bei uns nicht mal halb so viele da gewesen wahrscheinlich. Von daher, ja, schlimm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keine Lösung dafür.
Ja, ist, ist auch nicht unsere Aufgabe tatsächlich. So ehrlich muss man ja dann auch sein. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass das ein Umstand ist, der uns so nicht gefällt. Lasst uns den Blick mal auf die DL noch weiten. Halbzeitbilanz: der ERC Ingolstadt führt die Tabelle an mit 3 Punkten Vorsprung vor den Eisbären Berlin. Weitere 4 dahinter die Fishtown Penguins und weitere 3 dahinter der EHC Red Bull München. Gibt's für euch Überraschungen in dieser Liga? Positiv wie negativ am aktuellen Tableau zur Halbzeit?
Ingolstadt. Also ich glaube, das ist ein Team, das man vor der Saison jetzt nicht unbedingt als Platz 1 Team eingeschätzt hat. Also zumindest ging es mir nicht so. Asche über mein Haupt. Aber ich kann ja auch mal falsch liegen. Ich habe die tatsächlich nicht wirklich einschätzen können. Aber das, was man bisher sieht, ist das sehr gefestigt und mich würde es nicht wundern, wenn sie das bis zum Ende durchziehen können. Als negative Überraschung vielleicht Wolfsburg. 9. Platz ist absolut hinter deren Ansprüchen. Und auch wenn man auf den Kader schaut, ist da absolut mehr drin. Ja. Gilbert.
Ja, ich glaube, du hast es vollkommen richtig eingeordnet. Ich glaube, mehr gibt's auch nicht. Ich meine, ich hätte Ingolstadt jetzt schon stark eingeschätzt. So stark weiß ich dann nicht, aber es ist halt, wie ich zu eingangs gesagt hatte, es sind genau die 3 Mannschaften in der Tabelle vor uns, die ich da auch vermutet hätte zum jetzigen Zeitpunkt gerade. Ansonsten unten tummeln sich die üblichen Verdächtigen, im Mittelfeld tummeln sich die üblichen Verdächtigen. Ich bin gespannt, wie es vor den Playoffs dann aussieht. Ich denke mal, da wird, ja, liegt in der Natur der Sache, wird sich schon noch ein bisschen was verschieben, aber auch, also Wolfsburg ist schon seltsam, also da wäre auf jeden Fall mehr drin, ja.
Ich gehe bei allem, was ihr gesagt habt, mit. Bei negativen Überraschungen würde ich gerne 2 Namen noch reinwerfen, wobei dann Überraschung ist dann auch ein sehr dehnbarer Begriff. Ich würde Augsburg nennen. Ich hätte gedacht, die sind stabiler unterwegs. Also nach der
Sommertransferperiode. Ja, wieso? Die sind noch nicht Letzter.
Also sind noch stabil. Nein, das nicht. Aber ich hätte, also ob sie nur 5 Punkte vom Letzten liegen auf Rang 12, ich hätte die vielleicht eher stabiler auf der 10 oder 9 vielleicht sogar gesehen. Ob sie es dann langfristig halten können, wäre die andere Frage gewesen. Ich hätte gedacht, mit dem, wie man im Sommer agiert hat, ist man stabiler unterwegs und auch sicherer. Und so eine kleine negative Überraschung würde ich vielleicht tatsächlich noch nach Niederbayern schicken, nach Straubing. Wobei man sagen muss, Champions Hockey League ist eine Geschichte, dass irgendwann mal auch eine Wellenbewegung mit drin ist, ist auch so eine Geschichte. Ich bin sehr gespannt auf den Spengler Cup, was das für Auswirkungen haben wird auf den Saisonverlauf der Straubing Tigers. Aber da würde ich vielleicht so eine kleine negative Überraschungsklammer noch rumziehen.
Hat's ja jetzt teilweise schon. Und auch im Übrigen für die gesamte Liga. Also dieses Straubing-Spiel war ja ein vorgezogenes, was der ERC hatte. Das würfelt den Spielplan ja nochmal ein bisschen durcheinander. Ich meine, CHL hast du halt, Spengler Cup jetzt nicht jedes Jahr. Ja, ich hätte es ja auch ein Stück besser erwartet, aber das ist halt auch wieder so, wie tief kannst du einen Kader bauen, dass du halt diese Belastung hast, und im Prinzip haben die ja nicht viel Pause. Also wenn man sich mal deren Programm auch anschaut, ja, es ist ambitioniert.
Ist es. Dann machen wir, glaube ich, heute tatsächlich den Deckel drauf auf unsere Halbzeitbilanz des Eishockeyclubs und ein kleines bisschen auch Deutsche Eishockeyliga. Oder haben wir noch Punkte, die euch auf der Seele brennen, ihr beiden, Helmut und Gilbert?
So 3 Punkte in Mannheim wären schön. Auch für die Kommentierenden, da habe ich gehört.
Generell vor Weihnachten nur noch Siege, das wäre schön. Ja.
Es sind noch 5 Spiele. Vielleicht da mal kleiner noch mal einen Blick drauf geworfen. Am kommenden Freitag, 20. Dezember, auswärts in Mannheim. Dann am 22.12., wie gesagt, meines Wissens ausverkauftes Spiel zu Hause gegen Iserlohn mit der Retirement Ceremony für Michi Wolfs Nummer 13 plus einem kleinen gemeinsamen Weihnachtssingen im Abgang dann noch. Dann am 2. Weihnachtsfeiertag das Auswärtsderby in Ingolstadt. Dann am 28.12. ein Samstag um 17.15 Uhr in Nürnberg das Gastspiel. Und zum letzten Spiel des Kalenderjahres 2024, Montag, 30. Dezember, Heimspiel gegen Wolfsburg. 30. Dezember, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist es 13 Jahre nach der vollen Olympiahalle gegen den AEV mit einem 5:0.
Gutes Omen.
Müsste hinkommen. Also gutes Omen. Das sind die letzten 5 Spieltage in diesem Jahr. Aller Voraussicht nach ist das die 180 heute noch nicht der letzte Stammtisch im Kalenderjahr. Unter Vorbehalt, wir versuchen es, dass wir es vom Jahreswechsel uns hier nochmal zusammensetzen. Weiß ich jetzt aber noch nicht, ob es klappt. Wir sind jetzt aber mal guter Dinge. Dementsprechend sage ich erstmal danke an Helmut und danke an Gilbert für die heutige Runde.
Sehr gerne.
Dann grüßen wir Sebi und den Igel, die heute nicht dabei sein konnten. Ganz wichtig, wir verweisen an dieser Stelle sowohl an Radio Oberwiesenfeld live, jedes Spiel des EHC Red Bull München dort auf die Ohren aus Münchner Fanherzensicht. Dann natürlich die Radio Oberwiesenfeld Overtime, unser Podcast-Partner in Crime. Nach jedem Spiel kleine Zusammenfassung des Spiels inklusive Pressekonferenz. Ihr wisst es, da der Snackable-Content live danach am Tag nach dem Spieltag. Den großen Rundumblick gibt es ja hier bei uns am Stammtisch. Und bei Helmut natürlich auch der Verweis auf den Bullycott-Podcast, der generelle Eishockey-Rundumblick. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Nicken ist immer sehr gut beim Podcast. Und ich glaube, der Helmut hat sich gerade schon vorab verabschiedet. Ich glaube, da ist die Software, hat sich aufgehängt oder er macht gerade Standbild. Dann verweise ich noch auf unsere Social Media Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Lasst da gern ein Like da. Abonniert diesen Podcast, empfiehlt uns weiter, egal wo, wem. Je mehr Leute in den Münchner Eishockey-Kosmos noch eintauchen, umso besser. Dann 5-Sterne-Bewertungen, je mehr, desto besser. Gerne auch ein paar Zeilen dazu schreiben, das hilft uns und freut uns. Wie gesagt, auch Bewertungen oder an uns schreiben, team@packmas.de für alles Mögliche und natürlich auch für das bisschen Hockey-Quiz. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Münchens Eishockey-Stammtisch. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage. Besinnlich natürlich nur, wenn der EHC nicht spielt. Ansonsten bitte da dabei sein mit vollem Herzblut. Wir wünschen euch und euren Lieben viel Gesundheit. Bleibt gesund, bleibt dem Münchner Eishockey treu, bleibt uns treu. Und ansonsten, ja, verbleiben wir wie immer mit den besten Grüßen vom Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich. Immer schön am Puck bleiben und bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus und Dankeschön.
Servus.
Weiß und blau.